Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des New Management Talk von Haufe New Management. Mein Name ist Christoph Pause und ich unterhalte mich heute mit zwei Gästen zu einem akuten Thema, der Frage nämlich, ob und wie Unternehmen sich gegen Rechtsextremismus in der Gesellschaft positionieren sollen. Darüber spreche ich mit Oliver Sowa, Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe, und Werner Albrecht, langjähriger CHRO und Arbeitsdirektor der Stadtwerke München. Beide haben eine ganz klare Haltung. Sie sagen, Unternehmen haben die Pflicht, sich gegen rechtsextremistische Tendenzen und Entwicklungen auszusprechen. Das sei eine Führungsaufgabe. Genauso sei es eine Führungsaufgabe, diese Haltung im Unternehmen immer wieder zu erklären, den Mitarbeitenden mit ihren Fragen und Sorgen zuzuhören und deutlich zu machen, Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sind unerwünscht im Unternehmen und in der Gesellschaft. Schön, dass ihr da seid zu diesem New Management Talk, und wir wollen ein bisschen darüber reden, ob und wie sich Unternehmen politisch positionieren sollen können, wie stark sie Stellung beziehen sollen dürfen und zu was. Und deswegen ist meine erste Frage wäre an euch beide, wie wichtig ist es in euren Augen, dass sich Unternehmen politisch positionieren?
Ich würde unterscheiden, wann wir uns politisch positionieren. Ich glaube, vieles in normalen politischen Geschäft, da haben wir als Unternehmen ganz verschiedene Zugänge. Worüber wir ja heute reden wollen, ist zu sagen, warum jetzt die Stunde ist, warum wir uns dort alle sehr klar und sehr deutlich zu Wort melden müssen. Es geht darum, Rechtsextremismus in unserem Land, der in einer Art und Weise nach vorne dringt, wie wir das eigentlich seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nie wieder erlebt haben. Und es erfordert von uns noch so, wenn man sich mit deren Aussagen konfrontiert sieht, was sie da alles mittlerweile verlautbaren, was sie da rauslassen, eigentlich auch als Unternehmen eine klare Haltung. Haltung haben, habe ich immer gesagt, und Haltung zeigen. Und darauf kommt es an. Und darum finde ich, ist jetzt der Moment, wo wir nicht mehr schweigen dürfen. Ganz im Gegenteil, wo wir laut und deutlich unsere Stimme erheben müssen.
Würde ich auch zustimmen, Werner. Und ich würde es vielleicht noch ergänzen, weil ich sage mal, das hat ja auch Gründe, warum so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Und daran hat nicht nur die große Politik in der Bundesregierung Schuld, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich glaube, dass wir uns alle als Privatpersonen, aber auch als Unternehmen wieder viel mehr für die Gesellschaft auch, in der wir leben, engagieren müssen, unseren Beitrag zu leisten, dass wir die Demokratie wirklich stabilisieren. Weil, ich sage mal, die Menschen an den rechten Rändern, ja, die hat es schon immer gegeben, auch an den Linken, die werden uns auch bleiben. Die Frage ist nur, welche breite Masse lässt man den Raum, ja? Und da ist mittlerweile jetzt ein Punkt erreicht, wenn dann manche Parteien wirklich dann Regierungsämter noch erreichen würden. Ich meine, dann ist es wirklich mit der Demokratie in Deutschland schlimm bestellt, ja. Und wie du richtig sagst, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, jetzt ist höchste Eisenbahn, aufzustehen und klare Kante zu zeigen.
Aber ich will da nochmal dran bleiben. Auf welcher Grundlage tun Unternehmen das, also als Unternehmen? Also wenn du dich äußerst, Werner, wenn du dich äußerst, Oliver, im Namen eurer jeweiligen Unternehmen und andere das auch tun, auf welcher Grundlage tun sie das jetzt? Also sind es die niedergeschriebenen Werte oder ist es sozusagen der innere Impetus der Geschäftsführung?
Also zum einen geht es natürlich um unsere Unternehmenswerte, die wir ja nicht hoffentlich nicht nur wie so eine Monstranz sich in den letzten Jahren auch bei dem Thema Diversity vor uns hergetragen haben, sondern wo es jetzt darauf ankommt, so ein Belastungssystem zu zeigen. Nach den Veröffentlichungen, die da immer passiert sind, da gab es noch mal einen richtigen Aufbruch in Deutschland, sondern jetzt ist aber irgendwas überschritten. Wir haben bei den Stadtwerken München Menschen aus über 90 Nationen in unserer Belegschaft. Es sind 11.000 Mitarbeitende und ein ganz großer Teil hat einen anderen nationalen Hintergrund. Und die sind bei uns die wichtigsten Mitarbeiter, ohne die eine Stadt wie München auch nicht funktioniert, weil wir dafür als Stadtwerke da sind. Und diese Nachrichten haben die eminent verschreckt, irritiert. Und ich habe dann ab dem Tag danach, nachdem es bekannt wurde, gesagt, wir stehen für unsere Leute, wir stehen vor unseren Leuten, wir thematisieren das, weil wir denen diese Ängste wieder nehmen müssen. Und wir werden uns als Gesellschaft gemeinsam vor sie stellen und neben sie stellen, um sie da eigentlich auch wieder zu stärken. Und von daher bin ich in der zutiefsten Wertehaltung als Unternehmer verletzt worden durch diese Berichte, weil die Art und Weise, wie da über Menschen geredet wurde, über Deportationen, ist unerträglich.
Die Debatte darüber, dass sich Geschäftsführungen positionieren sollen, die geht ja schon ein bisschen länger. Also im Januar hat es dann angefangen mit der mit dieser Potsdamer Konferenz. In der Folge haben sich viele Menschen in unterschiedlichen Positionen in Unternehmen und auch im Namen von Unternehmen geäußert, und Unternehmenskommunikationen haben sich da auch positioniert. Aber vorher gab es ja schon die Diskussion darüber, dass sich CEOs gerade in dieser Richtung positionieren sollen. Zumindest lief die auf LinkedIn eine Zeit lang, diese Debatte. Gibt es in euren Augen eine Grenze, also wo das dann zu viel wird, oder eben das als Thema, über das man spricht, diese klare Abgrenzung gegenüber rechtsextremen Umsturzfantasien in diesem Land, und alles andere lässt man dann, oder wie?
Also es gibt, aus meiner Sicht gibt es keine klaren Grenzen, ja, weil ich meine, das hat auch was mit vernünftigem Menschenverstand zu tun, manche Dinge auch mit Anstand, ja. Die Themen sind ja auch komplex, aber ich sag mal, in dem Fall war wirklich jetzt der Bogen so überspannt. Ich sag mal, derjenige, der das jetzt nicht tut, der hat nicht wirklich verstanden, um was es da eigentlich geht. Ja? Und ich sag mal, der Spuk hat hoffentlich jetzt irgendwann dann auch ein Ende, dass wir dann auch wieder, ich sag mal, in normales Tun kommen. Aber auch da ist, wir haben uns alle, ich sage auch als Privatperson, als Unternehmen, auch als Geschäftsführer, ich sag mal, zu sehr, ich sag mal, nur auf die Firmen fokussiert. Ich sag mal, wir müssen alle mehr tun, ich sag mal, dass dieser Wohlstand, diese Demokratie, diese Freiheit, die Menschenrechte, wir kennen es ja gar nicht anders. Wenn man in die Geschichtsbücher guckt, das war ja alles nicht selbstverständlich, ja. Und für uns war das mittlerweile alles selbstverständlich. Wir waren in unserer Komfortzone und es hat keiner was dafür gemacht, ja. Und bei uns haben irgendwo, wenn es über die Pforten des Unternehmens hinausging, hat es aufgehört. Und da hört es nicht auf. Und es geht nicht nur um Verkauf, Miete oder Service und Geschäft machen, sondern du hast auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und der muss man aus meiner Sicht gerecht werden. Und da muss man auch, so weit wie das geht, wirklich klare Kante und Flagge auch zeigen. Ja? Aber so richtig klar ist das ja nicht, sondern du musst diese Diskussion miteinander führen, ja.
Oliver, ich würd an der Stelle ergänzen und Christoph auch deine Frage. Ja. Also es ging ja eigentlich los mit dieser Zuspitzung nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas in Israel. Und damit ist zum ersten Mal wieder aufgetaucht das Thema nie wieder. Nämlich eine staatsbegründende Aussage, die wir nach 1945 in Deutschland eigentlich, so habe ich es dann auch in meiner Schulzeit später gelernt, und auch in meiner politischen Sozialisation, die wir uns gegenseitig versprochen haben, die wir den jüdischen Menschen versprochen haben, dem Staat Israel versprochen haben und uns selber eigentlich als Auftrag mitgegeben haben. Wir haben dort erlebt, in den nachfolgenden Diskussionen, in den Wochen danach, dass Antisemitismus auch in Deutschland an die Oberfläche gekommen ist, in einer Art und Weise, wie wir das so noch nie vorher erlebt haben. Und da war für mich tatsächlich dann einer der Gründe, wenn wir sagen, das ist Staatsräson in Deutschland und das ist das Grundelement unserer demokratischen Verfasstheit, dass wir uns auf die Geschichte berufen können und sagen, wir wollen nie wieder, dass das passiert. Und von daher finde ich, wurde aus dem nie wieder, dieses nie wieder ist jetzt. Und das ist für mich das Thema, wo ich sage, da kann ich als Unternehmen nicht zurückstehen, da muss ich klar Farbe bekennen.
Und das tun mittlerweile auch viele, aber es gibt nach wie vor viele, die zögern und die zaudern, ja, die wahrscheinlich, ich sag mal, wenn man mit denen unter vier Augen über die Dinge redet, dem auch zustimmen, so wie wir jetzt reden, aber die keine Flagge zeigen. Weil, ich sag mal, wenn man Flagge zeigt, das hat natürlich auch einen Preis, hat eine Konsequenz. Ja. Das kann vielleicht auch wirtschaftliche Nachteile haben. Aber es gibt einfach einen Punkt, wo man eben nicht mehr so denken darf, wo man einfach ums Grundsätzliche redet. Und der Punkt ist jetzt da. Und ich finde es aber auch wirklich klasse, ich sag mal, wenn man das mal beobachtet, wie viele Menschen da mittlerweile aufstehen durch sämtliche gesellschaftlichen Schichten, durch sämtliche Altersklassen, Unternehmer, Mittelständler, große Industrie, Behörden. Das zieht sich durchs ganze Land, ja. Und das macht mich auch wieder wirklich mutig und auch zuversichtlich, ich sag mal, dass man so einen Spuk auch wieder eingefangen kriegt.
Auch in der Vergangenheit und verstärkt auch jetzt im Zug der letzten Wochen gab es auch durchaus Diskussionen darüber, ob die Gesellschaft, egal wie, ob sie jetzt wirklich komplett gespalten ist oder ob es eben nur ein insgesamt rauerer Ton ist, dass die Menschen in ihren Blasen sich bewegen und nicht mit den anderen sprechen. Also im Zuge dieser Diskussion ist auch immer wieder mal gefallen, dass die Unternehmen quasi der letzte Ort sind oder der Arbeitsplatz der letzte Ort ist, wo eben Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Blicken auf die Welt zusammenkommen und eigentlich die Chance hätten, sich auszutauschen. Gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass man gesellschaftliche Konflikte in die Unternehmen mit reintragen könnte. Ich meine, Es gab ja dieses furchtbare Beispiel bei Mercedes, wo der eine Leiharbeiter die zwei anderen erschossen hat. Das ist natürlich extrem, aber ich meine, es stoßen Menschen aufeinander mit unterschiedlichen Sichtweisen. Seht ihr da auch eine gesellschaftliche Verantwortung für Unternehmen, diesen, ja, wenn du so möchtest, gesellschaftlichen Austausch im Unternehmen zu unterstützen und vielleicht auch zu steuern?
Aus meiner Sicht schon, ja. Und ich würde das aber gar nicht nur auf die Unternehmen begrenzen, weil ich sage mal, gesellschaftliches Leben findet in Unternehmen statt, aber auch in Vereinen, im Wirtshaus, da gibt es ja unterschiedlichste Anlässe, ja. Und ich glaube, dass wir das alle wieder lernen müssen, auch im Familienkreis viel mehr über diese Dinge zu reden, auch über die Zusammenhänge zu reden und, ja. Und das hat auch Gründe, warum sich das so entwickelt hat, ja, weil ja, das ist halt mal so, diese sozialen Medien, die gibt's mit allen Vor- und mit allen Nachteilen, ja. Und ich sag mal, zu meiner Jugendzeit gab es auch schon Linksradikale und Rechtsradikale, ja. Aber da gab es die Tageszeitung und abends die Nachrichten und hast das zweimal gehört. Heute hörst du ja die Themen, ich sag mal, 100 Mal, 150 Mal, ja, immer mehr verdichtet. Und wenn man dann aber mit Menschen über die Zusammenhänge, über die Geschichte und all diese Dinge nicht redet, dann geht Kopfkino an, ja. Und dann wird viel, ich sag mal, Populismus betrieben, vereinfacht dargestellt und dann lässt man Menschen damit alleine. Und das ist ein Riesenfehler, ja. Und deswegen muss man in Unternehmen diese Dinge thematisieren im Interesse von uns allen. Es hat auch ökonomische Gründe, ja. Aber auch gesellschaftlich in Vereinen, im Familienkreis, überall.
Christoph, ich habe letztes Jahr, du hast das eingangs auch fast schon wörtlich zitiert, das Buch gelesen vom Axel Ronet, der arbeitende Souverän. Und der hat es aus meiner Sicht genau so beschrieben, dass er sagt, wenn wir in unseren Internetblasen, wenn wir in unseren Familien, da weiß ich, da ist der verrückte Opa oder der verrückte Onkel mit seinen Punkten, entweder schweige ich dann, wenn der an Weihnachten am Tisch ist oder ich gehe nicht hin, wenn ich weiß, dass der kommt. Ich suche mir am Ende eine Klientel aus, die schon eigentlich zu meinem Gedankengut und Denken eigentlich passt. Arbeit ist ein Ort, wo ich mir das tatsächlich noch am allerwenigsten aussuchen kann. Da geht es um Geld verdienen, Erwerbsarbeit, Lohnarbeit. Und letztendlich bin ich da gezwungen, in einem Kontext mit anderen auch mich immer wieder auszutauschen. Und ich habe in den letzten Wochen mehrere Posts auch auf LinkedIn veröffentlicht und habe dazu geschrieben, warum wir als Unternehmen heute uns politisch positionieren, weil unsere Menschen immer schon politisch, am Montagmorgen hat es in den Unternehmen doch immer die Diskussion über das sonntägliche Wahlergebnis, über das, was politisch im Land oder international passiert ist. Die Diskussionen waren ja immer da. Die haben wir laufen lassen, die wurden in der Mittagspause gemacht, bei der Kaffeepause oder waren auch immer am Arbeitsplatz. Dort, wo wir das jetzt zuspitzen können, und das finde ich, ist auch eine gute Chance drin, wenn wir über Demokratie schützen, reden, dass wir gleichzeitig darüber sprechen, wie wir Demokratie wieder stärken können. Und dann bekommt den Unternehmer auch ein ganz wichtiger Ort für so einen Austausch, für so einen Diskurs zu.
Es kann natürlich auch sein, dass politische Auseinandersetzungen negative Folgen fürs Binnenklima im Unternehmen und auch für die Produktivität haben. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Universitäten. In Berlin, wo ja massiv gerade eine antijüdische Stimmung sich breit macht und es ja bis zu Gewalt geht, jüdische Studierende und Mitarbeitende sich körperlich bedroht fühlen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber wir haben es ja im Moment. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist im Team, 10 Leute und mit unterschiedlichen Ansichten, vielleicht auch mit unterschiedlichen Herkünften. Und dann gibt es da eine Person, die sich ausländerfeindlich äußert beispielsweise. Wie geht man dann als Unternehmen vor? Wie begleitet man diesen Prozess?
Da gibt's auch nicht die Regel, ja, weil ja diese Konflikte höchst unterschiedlich sind. Aber ich sag mal, du kannst die Dinge nicht einfach außen vor lassen, weil dann eskaliert sowas, sondern du musst einfach mitmachen und du musst es moderieren, ja. Und da kommt Führung mit ins Spiel. Und ich glaube auch, dass das in der Regel gelingt, weil ich sag mal, alles, was man ins Extreme diskutiert, wird falsch. Ja, aber ich sag mal, die meisten Dinge sind nicht extrem, sondern die schaukeln sich hoch und wenn man rechtzeitig dem begegnet, kann man das sehr wohl moderieren und auch lösen. Wenn es dann wirklich mal eskaliert und einer keine Einsicht zeigt, dann muss man sich trennen. Ja.
Genau, und ansonsten finde ich, wir in den Unternehmen haben wir ja für solche Situationen immer auch schon interne Regeln, sozusagen, wie wollen wir miteinander zusammenarbeiten und wo sind Punkte erreicht, die wir in den Unternehmen nicht tolerieren. Und da ist das die Auseinandersetzung, die Diskussion, das eine, da ist ein körperlicher Übergriff, das Momentum des No-Gos auch für mich immer schon erreicht gewesen zu sagen, wer auf Arbeit seinen Kollegen angreift, wir haben mit mir als Personal ein Problem. Das muss jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wissen, und das haben sie auch getan. Also da haben wir ja auch im Unternehmen uns immer hoffentlich relativ klar dazu verhalten. Am Ende muss man dann immer nochmal den jeweiligen Kontext, so wie der Oliver das gerade beschrieben hat, sich natürlich nochmal anschauen. Aber dass wir da eine klare Linie haben, auch als Unternehmensverantwortliche, anders kann man so ein Unternehmen ja auch gar nicht führen, indem wir da nicht für einen Ordnungsrahmen sorgen.
Ich glaube, dass es viel mehr, ich sag mal, Menschen im Land braucht, und da gehören auch Unternehmensleitungen dazu, die da einfach für sich klar im Kopf sind, ja. Und die mit gutem Beispiel da vorangehen und offensiv diese Diskussionen auch suchen. Und dann funktioniert das auch, ja. Und wir haben das bei uns ja genauso gemacht. Wir thematisieren das, wir schweigen es nicht still, wir positionieren uns klar und versuchen auch in den Austausch mit den Leuten zu gehen. Und da passiert was in den Köpfen. Und es tut Menschen auch gut, ja. Und ich sage nochmal, das ist was, das müssen wir uns auch beibehalten, ist immer, dass man diese Kontexte spannt, ja, weil das sind oft Ängste von Menschen dahinter. Und diese Ängste, die sind begründet, ja, und die sind damit alleingelassen worden. Und ich sag mal, den Bogen muss man spannen und ich sag mal, auch den wiederherstellen und dass die Menschen lernen, miteinander zu reden. Und dann entsteht auch wieder Vertrauen und eine gewisse Sicherheit. Und man muss natürlich auch Probleme lösen, die zweifelsohne da sind.
Ja? Ich habe jetzt in Vorbereitung hier auf das Gespräch so ein bisschen rumgelesen und bin auf ein paar Unternehmen gestoßen, die seit einigen Jahren schon auf freiwilliger Basis anbieten, so Kurse und Seminare für die Mitarbeitenden, Umgang mit antidemokratischen Organisationen, Umgang mit rechtsextremen und linksextremen Parteien und Bewegungen. Ist es eine Aufgabe der Personalabteilung? Ist es eine Aufgabe der Geschäftsführung? Ist es eine Aufgabe der Führungskräfte? Also wer kümmert sich eigentlich um solche Sachen?
Je nach Größe Unternehmen, ne, wer dann?
Das ist eine Aufgabe der Geschäftsführung, die am Ende vermutlich die Personalabteilung dann wieder organisieren wird. Aber zu sagen, wenn es da kein Commitment gibt auf der gesamten Geschäftsführung, dann spüren Mitarbeiter das sofort. Also von daher an solchen Fragestellungen, Christoph, da hilft uns nur, wenn wir alle miteinander, die für die Unternehmensverantwortung stehen, letzten Endes dann mit einer einheitlichen, klaren Sprache und Botschaft agieren. Wer es dann am Ende organisiert, wer solche Formate dann anbietet, dafür gibt es vermutlich in den meisten Fällen, wird es der Personalbereich sein. Aber ohne das Commitment wird es immer als ein Personalerthema, als ein unterwertiges Thema behandelt. Von daher alle zusammen, alle mit einer klaren, einheitlichen Botschaft.
Ja, und ich glaube auch, wenn man solche Seminare, ja, das ist flankierend. Aber das sind ja wie so Führungsprothesen, ja, sondern das muss wirklich von oben kommen, von der Unternehmensleitung gewollt sein. Und da kommen viele Führungskräfte mit ins Spiel, ist immer solche Dinge auch zu tun und nicht immer nur in formalen Runden oder formellen Runden, sondern auch bilateralen, ja. Solche Dinge im Alltag mit einzuflechten. Ich mache das zum Beispiel, ja. Ich war jetzt vorgestern wieder an einem Standort, wo wir dann 1,5 Stunden mit 8, 9 Leuten genau über diese Dinge geredet haben. Ich nehme mir die Zeit. Und das hat eine andere Qualität, als wenn irgendjemand von außerhalb da kommt und irgendein Seminar hält, ja, sondern, dass man, weil, wer kennt die Menschen vorher, man begegnet denen nachher, dass das einfach Alltag wird, ja, dass man lernt, dass wir alle miteinander wieder lernen, in einem hohen Maß über die Zusammenhänge zu reden.
Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Sozusagen die Menschen haben mich kennengelernt als ein Geschäftsführer, der auch ein politisch denkender und handelnder ist. Das wussten die alle. Es war aber immer klar, ich möchte mit Leuten in den Dialog treten. Ich will die ja nicht missionieren. Also muss ja keiner so politisch so denken, wie ich das tue, aber dass ich ein politischer Mensch bin, das wussten sie. Und dass ich sie immer einlade, mit mir in den Dialog zu treten. Das haben wir auch ähnlich, wie Oliver das gerade schildert, bei ganz vielen Gelegenheiten angeboten. Und ich kann unterstreichen, was er sagt. Für die Menschen ist es eminent wichtig, dass gerade wir als die Unternehmensverantwortlichen zeigen, A, dass wir zuhören wollen, dass wir verstehen wollen, warum jemand auf die und die Meinung kommt, dass wir dann aber auch unsere Argumente mit aller Klarheit auch vortragen und dagegen stellen.
Du hast es vorhin kurz angedeutet, Oliver, wer sich klar positioniert jetzt in diesem Fall gegen Rechtsextremismus und gegen ganz bestimmte Parteien auch, der stellt sich in den Wind. Das heißt, der erfährt eventuell auch Kritik bzw. Anfeindungen. Ich weiß nicht, ob euch, aber das passiert ist. Aber wie habt ihr das erlebt? Was für Reaktionen hattet ihr jetzt in den letzten Wochen?
Also ich muss sagen, ich hatte also bewusst überhaupt keine negative wahrgenommen, ganz im Gegenteil, ja, sehr, sehr hohe Zustimmung aus allen Seiten. Aber selbst wenn da jetzt Widerstand gekommen wäre, egal aus welcher Richtung, ich würde mich davon nicht abbringen lassen. Ja. Weil das ist halt mal so, ich sag mal, wenn man Flagge zeigt, sich positioniert, Erwachsensein hat auch einen Preis, eine Meinung zu äußern, dann muss man da auch stehen bleiben.
Ja, uns ging es ähnlich, dass die Menschen erst mal gesagt haben, dass wir als Stadtwerke da eine klare Positionierung einnehmen, haben sie ausdrücklich begrüßt. Das ist ja das Spannende, dass wir ja derzeit erleben, dass wir unseren Protest ja vor allen Dingen gegen eine Partei, die immer als die Stimme des Volkes oder für die Mehrheit der Bevölkerung zu sprechen vorhatte, das zumindest immer so postuliert hat, jetzt merkt, dass die Mehrheit der Bevölkerung dezidiert anderer Meinung ist und dass wir da auch als Unternehmen dazu Flagge zeigen, Farbe bekennen und haben da eigentlich überwiegend positive Rückmeldungen. Natürlich kann jetzt jemand sein, dass wir bei uns jemand in München jetzt seinen Strom oder sein Gas nicht mehr von den Stadtwerken haben will, weil wir uns dort positioniert haben. Ja, sage ich, das gehört dann halt einfach aber auch dazu. Umgekehrt weiß jeder andere, wofür, für welche Werte, für welche Gemeinsamkeit, für welche Vielfalt von Gesellschaft und von Integrationsauftrag letztens auch die Stadtwerke München stehen. Und dann ist es auch eine gute und wichtige Botschaft.
Ja, und Christoph, man muss ja immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Ja, ich sag mal, um das, was wir da gerade reden, salopp formuliert, das ist ja Pillepalle. Ja. Ich sag mal, vor über 80 Jahren, da sind Menschen für ihr Leben auf die Straße gegangen und haben sich teilweise schießen lassen dafür, ja, für ihre Meinung. Und ich sag mal, wenn wir ein bisschen Gegenwind bekommen, so what, ja. Und diese Dimension muss man denken können, ja. Und ich sag mal, wer das nicht kapiert, ja, der ist geschichtsvergessen. Und es ist alles nicht selbstverständlich. Und für das, für unseren Wohlstand, für unsere Demokratie gilt es einfach, sich wieder mehr anzustrengen. Und es wird uns allen gut tun, ja.
Ja, Christoph, wir haben ja vorhin schon über den Begriff von nie wieder oder nie wieder das jetzt gesprochen. Und in dem Kontext ist letzten Herbst auch ein anderer Begriff nochmal aufgedacht. Den hatte ich sehr gut gefunden. Der war so als Vorwurf aus der Zeit bei der Erstarkung des Nationalsozialismus, nämlich damals das sogenannte feine Schweigen der mehreren und vor allen Dingen der Unternehmer in Deutschland. Das feine Schweigen, dass man abgewartet hat, geguckt hat, mal schauen, wo das Fähnlein sich hinneigt und dann ist man da hinterhergelaufen. Und zu sagen, aus der Lehre der Geschichte, dass ich sowas nicht wiederholen darf. Und ich habe dann in ganz vielen Beiträgen und Vorträgen immer davon gesprochen, wir müssen jetzt dieses feine Schweigen beenden, indem wir unsere Stimme erheben. Und ich freue mich, dass so viele das tun. Wir haben jetzt aktuell am Wochenende in München ist die nächste Demonstration und wieder fangen an, die Menschen darüber zu diskutieren, sich auszutauschen, gegenseitig zu motivieren. Und ich finde, es ist ein sehr positives Zeichen, wie Demokratie funktioniert und lebt.
War das jetzt so eine Art Katalysator? Also ist die Zeit der feinen...
Des feinen Schweigens.
Des feinen Schweigens der Mehrheit in den Unternehmen jetzt zu Ende oder ist es sozusagen punktuell und es richtet sich jetzt gegen diese konkreten Bedrohungen durch den Rechtsextremismus und danach wird es wieder eher so wie vorher, weil ich frage nur, ich hatte mal auf der Buchmesse vor zwei Jahren hatte ich mal eine interessante Diskussion, es ging um wertebasiertes Marketing beziehungsweise Markenführung. Und da haben die zwei Diskutanten eben heftig kritisiert, dass viele Unternehmen die Regenbogenfahne hissen, so lange bis sie in Saudi-Arabien Geschäfte machen wollen. Und dann wird sie wieder eingerollt. Das ist jetzt sozusagen global, aber also ist es etwas, was über diesen konkreten Anlass hinaus bleiben wird aus eurer Sicht?
Es wird sich zeigen, ja, weil ich glaube jetzt, das ist ein Katalysator, was da passiert ist. Und es hat jetzt einiges hochgespült, aber jetzt muss man natürlich auch gucken, ich sag mal, dass man das am Laufen hält. Und vor allem muss man auch konkrete Dinge, die es zweifelsohne gibt, die muss man lösen, ja, die muss man diskutieren, man muss es entscheiden, dass auch mit jetzt Vertrauen entsteht und sich das zu erarbeiten, das wird länger dauern, ja. Und dafür braucht man auch Ausdauer, weil sonst, das hat man öfters erlebt, dass was aufgeflammt ist, dann war es wieder weg, da war es schade drum, ja. Und das ist auch eine Transformation und das wird viel auch an Menschen liegen, die da vorne weggehen mit guten Beispielen und auch Dinge verändern, ja.
Ja, das letzte unterstreiche ich ausdrücklich. Also es kommt darauf an, wie bestimmte Menschen da jetzt und auch in Zukunft dann agieren. Ich glaube, Christoph, auf deine Frage, das Thema würde nicht weggehen. Wir erleben das Thema auf der gesamten Welt. Also vor allem die westlichen demokratischen Staaten sind doch allesamt, ob das USA, Frankreich, Polen, Italien, Ungarn, Dänemark und wie sie alle heißen, Schweden, also sind von solchen Fragestellungen berührt, weil das mit Transformation von Veränderung, von massenhafter und paralleler Veränderung in den Gesellschaften in die Überforderung der Menschen führt. Wir haben zu wenig erklärt, wir haben zu wenig Positivbilder dazu, glaube ich, entwickeln können. Wir lernen da in Summe alle miteinander momentan auch von eigenen Unzulänglichkeiten. Von daher hat Oliver vorhin an einer Stelle vollkommen zu Recht gesagt, wer momentan immer alles auf die Parteien und die Politiker schiebt, und sich da selber irgendwie abspatzt zu sagen, also der macht es schon verdammt ganz einfach. Auch wir haben es nicht verstanden, zum Teil zu erklären, auch in den Unternehmen, dass das, was wir tun, überlebensnotwendig teilweise ist und dass das auch Veränderungen mit sich bringt, die wir dann am Ende immer wieder gut ausbalancieren können. Also ich glaube, das Thema wird uns bleiben, weil die Transformationsaufgaben ja nicht weggehen. Und wenn die noch dazu korrelieren mit so gesellschaftspolitischen Grundsätzen, wie jetzt bei dem Thema nie wieder, kein Rechtsextremismus, keine Rechtsradikalen in unseren Parlamenten oder geschweige denn in verantwortlichen Staatspositionen, dann müssen wir dann eigentlich weiter klar bleiben. Aber dazu braucht es auch die Leute, die das jetzt nicht als Einmaleffekt machen, sich da einmal gezeigt haben und sich dann die nächsten 3 Jahre mit dem Verweis darauf, dass sie damals auch dabei waren, wieder zufrieden geben.
Werner, das ist definitiv so. Und das, was jetzt in Deutschland abläuft, wie du es richtig beschrieben hast, ja, das gibt es in Amerika. Da haben die einen Anteil von 50% der Bevölkerung. Ja. Oder ich sage mal, mein Bruder, der lebt seit vielen Jahren in Frankreich, Le Pen. Ja. Das ist ja letztendlich genau das Gleiche. Oder der Viktor Orban in Ungarn. Das hat aber alles Gründe, ja, weil dort große Teile der Bevölkerung, ich sage mal, einfach außen vor sind. Ja. Und die so behandelt werden, die sich auch so fühlen, weil eben es gibt keine Lösung. Und deswegen wird es jetzt schon an den handelnden Figuren liegen, an der Politik, aber auch an Unternehmen, die die Gesellschaft auch prägen, wirklich Dinge zu verändern. Weil sonst werden wir Probleme nicht lösen und dann haben wir sowas in einer gewissen Zeit wieder. Ne?
Das heißt, für den einen oder anderen Unternehmensvertreter vielleicht auch wegkommen von dieser Doom-Kommunikation, dass alles den Bach runtergeht und doch versuchen, ein halbwegs positives und optimistisches Zukunftsbild zu zeichnen.
Christoph, ist ja vollkommen unverantwortlich, ich sag mal, was da teilweise in Deutschland abläuft, ja, von Unternehmensführern, von Interessensvertretungen, teilweise auch von Medien, ja. Wenn man dann immer, ist mal diesen Börsenbericht in der ARD sich anguckt, kurz vor der Tagesschau, ja, dann haben wir jetzt in Deutschland halt per Definition mit 0,3% minus eine Rezession. Aber ich sag mal, das so in dieser breiten Masse an Millionen von Menschen, da glauben alle, die Welt geht unter, ja. Und selbst wenn es ein paar Prozent mehr wären, da wären wir auf dem Niveau von vor 2 Jahren, ja. Du musst immer sagen, um was reden wir da in Deutschland? Da wird der Fachkräftemangel aufgeblasen ohne Ende, den es de facto überhaupt nicht gibt, ja. Und dadurch kriegen Menschen Ängste, ja. Und damit muss es aufhören und man muss aufhören, populistische Ansagen zu treffen, sondern in aller Ruhe ruhig und sachlich über die Dinge zu reden. Und das ist Aufgabe von Führung der Unternehmensführer, der Interessensvertretungen, aber auch der Medien, ja. Da gehören alle dazu.
Und wir müssen, glaube ich, in großen und langen Wellen denken. Wir haben als Stadtwerke München vor kurzem bei der Stiftung Klimawirtschaft mit 50 anderen Unternehmen einen Appell veröffentlicht, wo wir sagen, wir brauchen eine Klarheit für die bevorstehende energiepolitische Transformation. Und die geht nicht in 5, in 10, sondern die braucht 30, 40 Jahre. Und da brauche ich heute ein demokratisches Commitment aller demokratischen Parteien, dass ich das heute planen kann und auch noch in 10 Jahren, wenn die Regierung gewechselt hat und in 15 Jahren, wenn sie wieder gewechselt hat, dass es immer noch gilt. Und das verschaffen wir momentan nicht. Und das spielt solchen Leuten, die dann so Horrorszenarien entwickeln, in die Hände. Und von daher meine Bittung zu sagen, alle Demokraten brauchen einen ganz bestimmten zentralen Punkt. Wir müssen mit in der Demokratie miteinander streiten und um die beste Lösung ringen, keine Frage. Aber an bestimmten Punkten müssen wir einlocken, müssen wir festzurren und müssen Planbarkeiten schaffen. Und die wir dann auch immer verteidigen können, indem wir dann auch eine Geschichte entwickeln können. Wenn ich heute befürchten muss, dass die nächste Regierung jetzt dieses Heizungsgesetz wieder abräumt, ja, da bewege ich mich ja gar nicht. Dann da fühle ich mich am Ende immer noch mehr bestätigt, wenn klar wird, wir brauchen den Umbau auch in der Heizung, weil wir da auch in die Klimaneutralität kommen müssen. Dann müssen wir andere Geschichten erzählen, als wir das heute tun. Und wenn wir glauben, dass die Politik immer nur für 4 Jahre gilt, dann haben wir sie an den langen Linien nicht verstanden und dann funktioniert es auch nicht.
Ja, Werner, da bin ich bei dir und ich sag mal, wie es der geschätzte Wolf Hott immer so schön formuliert, ist einmal gebetsmühlenartig Kontextkompetenz, wenn man es denkt und erklären kann, Zusammenhänge erklären. Nicht vereinfachen, sondern genauso schildern, gebetsmühlenartig, worum es geht, den Bogen spannen, sich die Zeit dafür nehmen und. Und sowas nicht externen Trainern überlassen, sondern das ist Aufgabe von Führung, ja, im Interesse von uns allen.
Das waren jetzt zwei schöne Appelle, die ich gerne als Schlusswort stehen lassen würde. Ich danke euch für eure Zeit. Am Freitag mitten im Fasching um 5 Uhr nachmittags, das nenne ich auch Einsatz. Danke euch.
Gerne.